Gerd Beck und Manfred Levin waren ein junges jüdisches Liebespaar im nationalsozialistischen Berlin, deren Beziehung in Lebensgefahr stand, als Gerd 1942 eine waghalsige Befreiungsaktion aus einem Sammellager wagte, Manfred sich aus Solidarität mit seiner Familie jedoch entschied, zur Familie zurückzukehren. Kurz darauf wurde die Familie nach Auschwitz deportiert und ermordet. Gerd Beck wurde zum entschlossenen Widerstandskämpfer, indem er in Berlin lebende JüdInnen mit falschen Papieren, Geld, Lebensmitteln und Verstecken versorgte und ihnen teilweise zur Flucht verhalf. Er überlebte den Krieg, ging nach Palästina und kehrte 1979 nach Berlin zurück. Manfred Levin wurde am 8. September 1922 in Berlin in eine jüdische Familie, die im Berliner Alltag fest verwurzelt war, geboren. Er war das zweitälteste Kind der Sekretärin Jenny Levin und des Friseurs Arthur Levin. Mit seinen Eltern und Geschwistern wohnte er in der Witzenhauser Straße 57b in Hohenschönhausen. In 1936 wurde der Umzug der Familie in die Dragoner Straße 43, heute Max-Bär-Straße 38, erzwungen, wo sie in der dritten Etage in drei kleinen Zimmern bis zur Deportation lebten. Gerd Beck wurde 1923 als Gerhard Beck in der Prenzlauer Straße 46 als Sohn eines jüdischen Vaters aus einer religiösen Familie aus Wien und einer christlichen Mutter geboren. Die Mutter konvertierte, um den Vater heiraten zu können. Die Familie lebte ab Mitte der 1920er Jahre in Weißensee in der Wölkpromenade 6, als sich ab 1933 das Leben von Gerd zu verändern begann. Seine Schule, das Weißenseer Reform-Realgymnasium, wurde 1933 nach einem gefallenen Nazi in Günter-Ross-Oberschule umbenannt. Heute ist es das Primo-Levi-Gymnasium. Beim Fahnenappell musste Gerd und die anderen jüdischen Kinder nun abseits stehen, wurden gemobbt und ausgegrenzt. Gerd fühlte sich hier nicht mehr wohl und nötigte seine Eltern, ihn auf das jüdische Gymnasium, heute das jüdische Gymnasium Moses Mendelssohn, in der Großen Hamburger Straße in Mitte zu schicken. Schon früh als Jugendlicher erkannte er sein sexuelles Interesse an Jungs. Nach seiner ersten homoerotischen Erfahrung sprach er mit der Mutter offen darüber, die darauf sagte: „Das habe ich mir schon gedacht." Seine Homosexualität musste er nun zu Hause nicht mehr verheimlichen. Die zunehmende antisemitische Verfolgung ab 1933 sorgte dafür, dass Gerd sich mehr für seine jüdische Herkunft interessierte. Auch weil andere Aktivitäten für Juden verboten waren, engagierte er sich in der jüdisch-zionistischen Jugendgruppe Hechalutz, die sein jüdisches Selbstbewusstsein stärkte und auf eine mögliche Auswanderung nach Palästina vorbereitete. Er begann, den hebräischen Namen Gad zu verwenden, der später zu einem festen Namen wurde. Bei Hechalutz lernte Gad 1941 auch Manfred Levin kennen. Sie verliebten sich bei Theaterproben zu Don Carlos ineinander. Gad erinnert sich später: „Unsere Liebe war so stark, die Nächte gehörten uns." Manfred schenkte Gad ein kleines Heftchen, wo er schrieb: „Und enger wurde unser Band, als Carlos überall Gefallen fand." Die beiden verbrachten viele Nächte miteinander, oft in der engen Wohnung der Familie Levin, wo Übernachtungsgäste wegen der nächtlichen Ausgangssperren für Juden nichts Ungewöhnliches waren. Besonders schön empfanden sie Nächte, in denen sie in Häusern Feuerwache halten mussten. So erlebten die beiden zweisame Stunden voll Liebe und Leidenschaft. In dem Heftchen schreibt Manfred vieldeutig: „Nicht allein zum Schlafen ist die Nacht, darum, mein Lieber, haben wir schon viel gewacht." Im Herbst 1941 begann die Deportation der Juden nach Osten. Die jüdische Gemeinde gab die Parole aus, dass Familien nicht getrennt werden sollten, was sich für manche als fataler Ratschlag herausstellen sollte. Einige Mitglieder des Hechalutz, darunter Gad, tauchten später unter, da ihnen die unklaren Aussichten auf angebliche Arbeitsstellen in Polen suspekt vorkamen. Manfred leistete Zwangsarbeit in einem Malerbetrieb. 1942 erhielt die Familie Levin die Anordnung zur Deportation. Gad, der durch seine Mischeheherkunft vorerst besser geschützt war, wurde von Manfreds Arbeitgeber zu einem waghalsigen Rettungsversuch animiert. Der Malermeister besorgte ihm eine Hitlerjugenduniform. Gad ging in das Sammellager, das sich in seiner ehemaligen Schule befand. Er behauptete gegenüber dem SS-Obersturmbannführer, Manfred sei ein Saboteur, der Schlüssel zu Häusern der Kunden besitze. Tatsächlich gelang es ihm, mit Manfred aus der ehemaligen Schule hinauszugehen. Im Interview sagt Gad: „Und wir beide gehen aus diesem Tor, sind in der Großen Hamburger, gehen in Richtung Hackescher Markt bis zu einem Kanaldeckel, der bis heute noch da ist. Ich habe ihm 20 Mark gegeben und sagte: Du fährst jetzt sofort zum Onkel Bobby. Du weißt, ich komme dann später. Wir machen weiter." Er hat sie genommen, die 20 Mark. Hat nichts gesagt. „Nein", sagt er, „Gad, ich kann nicht mit dir gehen. Meine ganze Familie ist da und meine ganze Familie ist krank und alt und kaputt. Ich werde mich nie frei fühlen, wenn ich mich jetzt von denen wegschleiche. Er hat sich umgedreht und ist zurückgegangen. Kurz darauf wurden Manfred Levin und seine gesamte Familie nach Auschwitz-Birkenau deportiert und dort ermordet. Der Verlust seines Geliebten verstärkte bei Gatt den Entschluss, aktiven Widerstand zu leisten. Er wurde zu einer führenden Figur der jüdischen Widerstandsgruppe Shuk Shaluzi. Die Gruppe traf sich in verschiedenen Wohnungen, wie auch bei der Familie Levin, aber häufig auch im Hauptquartier in der Utrechter Straße, heute Groninger Straße in Wedding. Hier lebte Gatt im Versteck mit seinem Freund Zvi Aviram. Von hier aus wurden ab 1943 verstecklebende JüdInnen mit falschen Papieren, Geld, Lebensmitteln und Verstecken versorgt und zum Teil bei der Flucht in die Schweiz unterstützt. Gatt Beck nutzte seine Kontakte und Fähigkeiten, mit Menschen aus unterschiedlichen Milieus in Beziehung zu treten und die zu identifizieren, die ihr Herz am richtigen Fleck haben. Von christlichen UnterstützerInnen, Soldaten auf Heimaturlaub, Sexarbeiterinnen oder Gestapo-Beamten. In allen Umgebungen, in die er teilweise gezwungen wurde, suchte er Männer, die ihm gefielen. So hatte er vor und nach Manfred einige Bekanntschaften und homosexuelle Abenteuer und Beziehungen. Aus der Nähe und Intimität zog er eine positive Lebensenergie. In einem Interview sagte Gatt, dass Schwulsein in seinem Leben eine positive Rolle hatte. Es habe ihm die Kraft gegeben für die Zeit des Kampfes. Am 2. März 1945 tappte die Gruppe um Gatt in eine von der Gestapo gestellte Falle. Gatt und Zvi wurden im Hauptquartier des Shuk Shaluzi festgenommen und im umfunktionierten jüdischen Krankenhaus inhaftiert. Und so erlebte er das Kriegsende und seine Befreiung im jüdischen Krankenhaus. Auf wundersame Weise überlebten Gatt, seine Schwester und seine Eltern. Gatt wurde in die israelische Armee eingezogen und kämpfte 1948 im ersten arabisch-israelischen Krieg. Rückblickend bezeichnete Gatt das, was den Palästinensern bei diesen Einsätzen angetan wurde, als Vertreibung. Auch wenn er tief in die zionistische Bewegung integriert war, merkt er in einem späteren Interview kritisch an, wie sehr Gewalt und Kampf dabei eine unrühmliche Rolle gespielt haben und zweifelt auch an der Legitimierung der Staatsgründung Israels. In der Zeit danach studierte er Psychologie und arbeitete mehrere Jahre in der Eingliederung vieler Einwanderer in Israel. 1978 kehrte er nach Deutschland zurück, wurde Leiter der Jüdischen Volkshochschule in Berlin und nahm als sichtbarer Schuleaktivist an CSD-Demonstrationen in Köln, Berlin und den USA teil. Sein persönliches Glück hatte Gatt über Jahrzehnte mit dem schönen Julius Laufer gefunden. In den 1990er Jahren veröffentlicht er seine Autobiografie und Gatt ging zu David und trat international als Zeitzeuge auf. Gatt war ein phänomenaler Geschichtenerzähler. Es gibt viele Videomitschnitte, die ihn einen sympathischen, gestikulierenden, empathischen und engagierten Menschen zeigen. Viele dieser Szenen sind auch im 2006 veröffentlichten Dokumentarfilm Die Freiheit des Erzählens, das Leben des Gatt Beck enthalten. Gatt vermittelt eine Unmittelbarkeit, der man sich nicht entziehen kann. In Gatts Interviews und Aussagen verschwimmen Erinnerungen und Ausschmückungen. Es zeigen sich auch Widersprüche bis hin zu einem Wegbegleiter, welcher die Abschiedsgeschichte mit Manfred ganz in Frage stellt. Gatt hat uns seinen gefilterten Blick auf die Welt vermittelt. Es ist sein Weg, nicht Opfer, sondern Herr seiner Geschichte zu sein, die eine positive Erzählung ist. An Manfred Levin erinnert seit Mai 2011 ein Stolperstein in der Max-Bär-Straße 38. Im Jahr darauf starb Gatt Beck im Alter von 88 Jahren in Berlin. Er wurde auf dem jüdischen Friedhof Heerstraße im Grunewald beigesetzt. Wenn du weitere Audiobeiträge hören möchtest, scrolle unter den Beitrag. In der Nähe bietet sich Ludwig Levi Lenz an, Mediziner bei den ersten geschlechtsangleichenden Operationen, oder Magnus Hirschfeld, der Gründer der weltweit ersten queeren NGO WHK. Alternativ kannst du die Karte benutzen, um weitere queere HeldInnen in der Nähe zu finden, oder du folgst einer der vorgeschlagenen Touren. Wenn du Lust hast, queere Geschichten durch eine geführte Tour zu erleben, schaue hier auf der Webseite oder folge Homo Lulu Berlin auf Instagram für die nächsten Termine. Hast du Feedback, schreibe an info@homoluluberlin.de. Ich bin Raphael Nasemann, dein Guide. Vielen Dank fürs Zuhören und Weitererzählen.